Schönen guten Tag, Herr Bergstresser.
Wir sprechen ja in Europa und Asien von der digitalen Revolution. Gab es die auf dem afrikanischen Kontinent auch?
Durchaus. Etwa seit 20 Jahren können wir von der digitalen Revolution auch auf dem afrikanischen Kontinent sprechen.
Und was hat sich da verändert?
Ja, erst einmal hat sich damit endgültig bestätigt, dass Afrika tatsächlich Teil der Welt ist, Teil der Weltgemeinschaft, Teil der Weltwirtschaft und letztendlich gerade durch die Digitalisierung total integriert worden ist in das internationale System.
Sicherlich hat sich ja die Digitalisierung nicht in allen 54 afrikanischen Ländern mit dem gleichen Fortschritt mit sich gebracht. Welche sind denn die Länder, die die neuen Medien bislang am stärksten in ihren Alltag eingebunden haben?
Ja, also da gibt es tatsächlich eine starke Asymmetrie. Also in erster Linie gilt das für Südafrika, wo wir praktisch eine hundertprozentige Durchdringung von digitalen Instrumenten haben, also vor allen Dingen Handy, natürlich auch die Medien im weiteren Sinne. Dann haben wir natürlich die nordafrikanischen Staaten, wo tatsächlich auch die digitale Welt fester Bestandteil des Alltags ist. Und im zentralen Afrika vor allen Dingen Nigeria, Ghana und in Ostafrika Kenia und Uganda. So würde ich etwa die Situation beschreiben. Und die übrigen Länder haben natürlich auch digitale Instrumente zur Hand, aber eben nicht so dominant wie in diesen genannten Staaten des afrikanischen Kontinents.
Wie weit ist das denn noch von dem Selbstverständnis des Lebens mit dem Internet entfernt, das die westlichen Länder heute führen?
Also ich denke, die Geschwindigkeit dort ist unheimlich hoch. Wenn wir uns erinnern, vor 10, 15 Jahren waren ja in Deutschland eigentlich ein rückständiges Internet wie auch Handyland. Und so etwa müssen wir uns das vorstellen in Afrika, dass die digitale Welt relativ schnell plötzlich über die Gesellschaften hinweg ging und trotzdem gab es keinen echten Widerstand, sondern ganz im Gegenteil. Dieses Medium wurde wirklich aufgesogen und wird weiterhin aufgesogen in einer Form, die ja fast schon wie ein Nahrungsmittel der besonderen Art bezeichnet werden kann. Und deswegen ist dieser Trend weiterhin unglaublich schnell, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel das bevölkerungsreichste Land Nigeria, wo vor 10, 15 Jahren fast keine Möglichkeit bestand zu telefonieren. Mittlerweile gibt es dort 60 bis 70 Millionen Handys. In jedem größeren Ort gibt es Internetcafés und so weiter. Das heißt also, diese Dynamik setzt sich auch in den Randgebieten der bisher unterentwickelten Länder tatsächlich fort, ohne dass wir das hier wirklich bemerken.
Gibt es aber eigentlich auch Länder, die sich dann bewusst von der digitalen Entwicklung fernhalten?
Ja, natürlich. Ich meine, Simbabwe, der übliche Bösewicht, ne, der Paria-Staat Simbabwe, ist sicher das exemplarischste Beispiel für den Widerstand, Internetmöglichkeiten einzurichten, um tatsächlich der Außenwelt mitzuteilen, was dort an katastrophalen, repressiven Mechanismen herrscht. Aber im Grunde genommen sind Nebenkriegsschauplätze. Letztendlich ist tatsächlich die digitale Möglichkeit Internet und Handy Garant dafür, dass wir heute viel mehr wissen als früher, was in afrikanischen Staaten gestern und heute passiert. Und zugleich haben die Afrikaner jederzeit die Möglichkeit, sich auch außerhalb ihrer sonstigen klassischen Möglichkeiten zu informieren, was in der westlichen Welt zum Beispiel über Afrika gedacht wird, wie die Kommunikation mit den Freunden, mit Verwandten außerhalb des afrikanischen Kontinents läuft, wie die Informationsflüsse zwischen London, Afrika, Brüssel, Paris und Washington und New York und Afrika laufen. Also sozusagen in Echtzeit passieren dort Dinge, die wir uns bis vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnten.
Sie haben ein Essay über die afrikanische Medienlandschaft geschrieben. Darin erwähnen Sie, dass zwar die Medienvielfalt zunehme, die Meinungsvielfalt jedoch nicht. Womit hängt das in erster Linie zusammen?
Naja, der Staat oder sagen wir die Staatselite in den einzelnen Ländern ist natürlich weiterhin an der Macht und hat wenig Interesse, wirklich demokratische Prozesse zu befördern oder eben demokratische Prozesse zuzulassen. Das heißt, sie haben natürlich permanent Angst vor demokratischen Elementen, demokratischen Personen, demokratischen Gesellschaftsformen, weil sie natürlich ihre Macht gefährden oder sie glauben, dass ihre Macht gefährdet ist. Und von daher standen sie zwar unter Druck von außen, gerade wegen den wegen der Wirtschaftskrisen und Staatskrisen und Legitimationskrisen in Afrika Neuerungen zuzulassen, wozu in erster Linie halt eben die digitalen Medien sorgten. Aber sie haben das auch zugleich genutzt, um ihre Macht zu festigen. Das heißt also, sie geben Lizenzen raus, der Staatsrundfunk, Staatsfernsehen ist weiterhin ziemlich dominant, aber eben nicht mehr ganz absolut dominant. Das heißt, die Zulassung privater Medienveranstalter und privater Telekommunikationsanbieter eröffnet die Möglichkeit, gewisse Freiräume zu schaffen, aber natürlich die Abhängigkeit vom Staat oder von den staatlichen Führungskräften ist weiterhin vorhanden, sodass also eine Art, ich würde sagen, so eine kleine Scheinwelt aufgebaut wird. Auf der einen Seite Vielfalt, aber bitte nicht zu viel Meinungsfreiheit.
Wie könnten denn die westlichen Staaten die Bildung der Meinungsvielfalt in Afrika unterstützen?
Naja, es ist ja schon letztendlich mit wesentlicher Hilfe der westlichen Geber überhaupt erst so weit gekommen, dass diese digitale Revolution sich eben auch in Meinungsvielfalt und ein bisschen Meinungsfreiheit schon weiterentwickelt hat. Also das müssen wir wirklich betonen, ohne die westlichen Geber und westlicher Druck wäre das bis heute gar nicht so möglich gewesen. Und darauf kann man natürlich nur aufbauen, aber das ist eben ein langer Weg, viele dicke Bretter müssen dort gebohrt werden, aber letztendlich denke ich, sind die Plattformen vorhanden und sie stehen und auf diesen Plattformen müssen weiterhin die dortigen Medien und Journalisten unterstützt werden. Aber wie gesagt, das ist ein langer Weg. Wir müssen uns einfach nur um unsere Haustür kümmern und dann sehen wir eben, wie lange es auch bei uns gedauert hat, bis so etwas wie institutionalisierte Meinungsfreiheit überhaupt akzeptiert wurde und fest verankert in unserem System ist.
Sagt Heinrich Bergstresser, der sich am GIGA-Institut für Afrika-Studien mit der Medienwelt in Afrika befasst hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, nicht zu danken.